gern zunächst Peter die Möglichkeit geben, darauf zu reagieren und natürlich dann die Runde erweitern.
Ja, ich bin sehr einverstanden mit Herrn Thunmann, muss ich sagen. Man hört immer wieder, dass eben quasi dieser Konflikt außenpolitisch oder auch wirtschaftspolitisch begründet wird. Und ich bin auch der Meinung, eben, ich habe es betont auch, dass das eigentlich innenpolitisch motiviert ist. Es gäbe auch in meinen Augen durchaus Möglichkeiten, oder es hätte die Möglichkeit gegeben, eben auch die wirtschaftliche Zusammenarbeit nach wie vor zu ermöglichen, auch aufgrund dieses EU-Assoziierungsabkommens. Auch Russland übrigens ist zu einer solchen Zusammenarbeit von Brüssel aufgefordert worden. Ich denke, ein Problem auch in meinen Augen ist der Umgang des Westens mit Putin. Putin ist ein Staatschef, den man quasi als Staatschef wahrnehmen muss und nicht irgendwie als verrückt gewordener Psychiatriepatient quasi, wo man sich überlegen muss, wie wird er jetzt vielleicht reagieren. Putin, in meinen Augen, wir leben im 21. Jahrhundert, wir können über Interessensphären sprechen, wie wir wollen, aber die Ukraine ist und bleibt letztlich völkerrechtlich ein souveräner Staat, oder? Und auch Fehler des Westens, das Vorgehen der Amerikaner und so weiter in anderen Regionen, diese Fehler rechtfertigen eben die Krim-Annexion nicht und auch dieses Eingreifen Russlands in der Ostukraine. Eine Ihnen sehr gut bekannte Schweizer Diplomatin, ich sage jetzt den Namen aus gewissen Gründen nicht, hat mir mal ganz deutlich gesagt, dass ich sie besucht habe, der Westen hat, oder gewisse Leute haben nicht begriffen, zum Beispiel Egon Bahr und solche Leute, dass man unterscheiden muss letztlich zwischen Opfern und Tätern. Und das scheint mir ganz wichtig zu sein. Und ein Hinweis auch noch auf diese Ausstellung, die Herr Thunmann erwähnt hat. Wir hatten ja jetzt diese Kriegsparade, oder früher hat man am 9. Mai vor allem eigentlich den Veteranen gedacht, dem Leiden, den Opfern im Zweiten Weltkrieg. Und auch Stalin hat ja unheimliche Fehler gemacht, jetzt nicht nur während der ganzen Ära, sondern auch in dieser ganzen Kriegsgeschichte. Und man versucht wirklich in Russland auch eigentlich unter einem Gebot Putins die Geschichte umzuschreiben. Stalin ist fast wieder salonfähig geworden in meinen Augen. Es gab ein einziges eigentlich großes, beispielsweise Gulag-Museum in Perm, wo wirklich diesen Opfern gedacht wurde und denen ist dann das Geld ausgegangen, eben weil diese Museumsgesellschaft plötzlich quasi als ausländische Agenten identifiziert wurden und das wird jetzt staatlich geführt und in diesem Gulag-Museum in Perm wird jetzt quasi dem schwierigen Arbeitsalltag der Gulag-Bewachungsmannschaft gedacht. Das ist kein Witz, das ist was, können Sie überall nachlesen. Und interessant auch in dieser ganzen nationalistischen Geschichte, oder? Also es gibt durchaus Zaren, oder hat das Zarenrecht, das man ja sehr kritisch auch beurteilen könnte, sei das jetzt als begeisterter ehemaliger Sowjetbürger oder was auch immer. Russland versucht, die Geschichte jetzt so zu interpretieren, dass einfach alle, restlos alle, vielleicht außer Gorbatschow, die in dieser Geschichte quasi vom Zaren bis heute eine wichtige Rolle gespielt haben, denen wird quasi Ehre erwiesen, man versucht eben sein Nationalgefühl zu entwickeln, quasi im Hinblick eben auf eine Abgrenzung gegenüber anderen Staaten. Und da komme ich jetzt noch auch eben gerne auf die Ukraine zu sprechen. Die Ukraine, die Ukrainer und die Russen, die waren eigentlich gut befreundet, es gibt zig verwandtschaftliche Beziehungen dahin und so weiter. Und in meinen Augen im Moment fast irreparabel, oder? Sind diese gewachsenen, letztlich guten Beziehungen zu einem ganz großen Teil zerstört worden. Und das ist auch ein Opfer eigentlich dieser jüngsten Politik.
Aber was bedeutet das jetzt konkret? Und die Frage geht an beiden, vielleicht zunächst an Peter. Was bedeutet das konkret, diese Einschätzung von euch beiden, vom Phänomen Putin für zum Beispiel die Sanktionen?
Ich bin wirklich kein Rechtsausleger, was wisst ihr? Ich bin der Meinung, Putin wird sich von den Sanktionen nicht in die Knie zwingen lassen. Aber wenn man hier locker lässt, oder, dann gibt man ihm quasi wie grünes Licht, du kannst weitermachen. Also ich denke, man muss auf der diplomatischen Ebene versuchen, etwas zu erreichen, aber ich würde diese Sanktionen im Moment nicht einstellen. Oder die russische Armee zieht sich endlich zurück, sie ist mit schätzungsweise 10.000 bis 15.000 Soldaten eben in der Ostukraine wirklich präsent. Es gibt in Taganrog, das ist in der Nähe von Rostov am Don, das Aufmarschgebiet quasi für diese Soldaten. Und Putin selbst verhindert in den Verhandlungen in Minsk, dass beispielsweise die OSZE die Grenze zwischen Russland und der Ukraine überwachen kann. Ich denke, das wäre ja eine Fundamentalforderung, der letztlich Putin entsprechen müsste. Er tut es nicht, und solange er das nicht tut, denke ich, bin ich Berater des Westens, ich würde die Sanktionen nicht einstellen, sicher versuchen, auf diplomatischer Ebene weiterzukommen. Die Idee sicher ist vielleicht auch...
Darf ich die Frage dann, Sie haben die Antwort geantwortet, die Frage möchte ich jetzt auch an Michael in Hamburg geben. Wie siehst du das? Sanktionen weiterführen? Sind Sanktionen erfolgreich gewesen oder nicht?
Ja, vielleicht zunächst mal zu der Frage, ob sie erfolgreich waren. Ich denke, sie haben, manche behaupten, die Sanktionen seien nicht wirksam gewesen. Das ist nicht richtig. Sie waren ziemlich wirksam in zweierlei Richtung. Erstens, sie haben die Europäer gezwungen, die 28 Staaten in dieser wichtigen außenpolitischen Frage zu einer Einheit zu finden. Und das war gewiss mit einer Spannbreite von Viktor Orban bis Angela Merkel nicht ganz einfach. Das heißt, also sie haben einfach, würde ich sagen, eine gewisse selbstheilende Wirkung in der EU gehabt, für die EU-Außenpolitik. Sie haben allerdings auch Wirkung gezeigt in Russland, da sie die Krise, die wirtschaftliche in Russland derzeit nicht verursacht haben. Nein, sondern sie sind gewissermaßen ein Zusatzproblem geworden. Sie haben die Krise erschwert und dabei waren natürlich dann insbesondere die Finanzsanktionen wirksam, die es dem russischen Staat bzw. russischen Unternehmen nicht ermöglicht haben, längerfristige Kredite an den Kapitalmärkten aufzunehmen, sodass der russische Staat dann häufig in russische Staatsbanken einspringen mussten, was wiederum Putin Geld nahm für andere Operationen. Also insoweit, in dieser Hinsicht waren sie durchaus erfolgreich. Ich bevorzuge das Wort wirksam. Und nun die Frage, was macht man damit? Da stimme ich Peter Giesling zu. Ich glaube, es wird jetzt ja im Sommer, noch vor der Sommerpause im Juni, muss die EU darüber befinden, ob einige wichtige Sanktionen verlängert werden. Und ich gehe davon aus, dass sie es tun wird, denn mir scheint, man kann erst dann substanzielle Sanktionen erleichtern, wenn mehr für die Kontrolle der Grenze getan ist. Denn die Grenzkontrolle ist überhaupt im Minsker Abkommen das ganz Zentrale und dieser Teil steht leider in der Abfolge der verschiedenen Maßnahmen ziemlich weit hinten. Das haben die Russen sich jetzt im Februar gegenüber Merkel und Hollande rausverhandelt. Aber gerade die Kontrolle der Grenze ist, nur die kann die Sicherheit dagegen geben, dass Putin jederzeit wieder Soldaten reinschickt, um dann in dieser einen oder anderen Schlacht mit einer Übermacht russischer Soldaten die ukrainische Armee zurückzuschlagen.
Vielen Dank. Ich möchte jetzt die Runde erweitern. Bitte sehr, Fragen, Bemerkungen an Erich Giesling.
Die Welt besteht ja nicht nur aus Vergangenheit und Gegenwart, sondern auch aus Zukunft. Und ich denke einfach, um die zukünftigen Probleme, die man sieht, zu lösen, muss irgendeine Möglichkeit gefunden oder gesucht werden, zumindest mit den Russen, also mit Putin, in ein konstruktives Gespräch zu kommen. Nehmen wir das Beispiel Iran. Wenn nicht eine Dialogplattform wieder mit Putin geschaffen wird, die einigermaßen der Normalität nahe kommt, ich sage nahe kommt, ich will auch die Sünden der Vergangenheit nicht wegreden, die gibt es. Wenn man dem nicht nahe kommt, dann werden die Russen in Bezug auf Iran eine eigene Politik betreiben, beispielsweise. Sie werden in Bezug auf die Energie eine eigene Politik betreiben. Zurzeit sind sie zwar auf der verlierenden Seite, weil der Ölpreis für sie viel zu tief ist und so weiter, aber ich meine einfach, man muss nach Möglichkeiten suchen, dass man mit den Russen so reden kann, dass man die wesentlichen internationalen Probleme wieder oder auch in Zukunft gemeinsam angehen kann. Und wie ist das möglich? Peter und Michael Thumann, das würde mich von Ihnen beiden, euch beiden interessieren.
Also in der Ukraine gibt es natürlich Leute, die fürchten genau sich vor diesem Moment, die sagen, selbstverständlich ist das für den Westen oder ist das mit Blick auf die ganze Welt äußerst wichtig, dass dieser Dialog wieder verbessert wird. Die Gefahr besteht einfach, dass dadurch oder damit die Ukraine, ein europäischer Staat, letztlich geopfert wird. Und das sollte auch nicht passieren, denke ich.
Und Michael?
Ich glaube, wir sehen parallel zu dieser Krise, wie sich einfach der Westen in anderen Bereichen fast scheinbar unabhängig von dem, was in der Ukraine passiert, durchaus einig ist. Also gerade Iran, finde ich, ist ein gutes Beispiel dafür, weil Russland hat auch nach allem, was ich gehört habe jetzt von deutschen und französischen Teilnehmern der Iran-Verhandlungen in Lausanne, hat sich Russland dort sehr kooperativ verhalten und es scheint so zu sein, dass Russland durchaus ein Interesse hat, dass es zu diesem Abkommen kommt. Russland hat auch tatsächlich zu gewinnen, denn was Russland anzubieten hat, dem Iran sind Rüstungsgüter. Da hat es in letzter Zeit einiges zurückgehalten. Und es ist davon auszugehen, dass Russland Iran mit diesen Gütern beliefern wird, sobald die Sanktionen schrittweise aufgehoben werden. Ein weiterer Punkt ist, das war jetzt gerade das Treffen von Kerry in Sochi mit Lavrov und auch Putin. Da hat man über Syrien gesprochen. Sie haben nicht rausgelassen große Details. Aber es scheint so zu sein, dass die Russen mittlerweile auch durch die Schwächung von Assad und durch die wichtigen Schlachten, die er in den letzten Wochen verloren hat, beginnen umzudenken und zu überlegen, wie man in Syrien weiterkommen kann. Das bedeutet nicht, dass sie Assad völlig fallen lassen oder dass sie eine Umkehr machen. Darauf sollte man nicht hoffen. Aber offenbar gibt es Möglichkeiten der Kooperation zwischen Amerikanern und Russen auch dort. Man versucht zumindest es auszuloten und das ist in Sochi passiert.
Gut, ich habe zwei Worte. Wirst du da drauf eingehen?
Ich wollte gerne auf Erich Gieslings Frage eingehen. Mehr mit Russland sprechen. Also die Ausladung oder die Abstufung des G8-Formats in bevorstehenden Elmau auf G7 würde ich von beiden, von Herrn Thumann und gerne auch von Peter Gieseling hören. War das richtig?
Peter.
Das ist schwierig zu sagen. Meine Beurteilung ist ähnlich wie die von Herrn Thumann. Wie bei den Sanktionen, sie wirken, aber sie nützen vielleicht nicht. Also wenn man Putin ausschließt aus der G8, dann nützt das nichts, aber es ärgert ihn natürlich und setzt ihn gewissermaßen unter Druck und auch innenpolitisch natürlich in Russland wird das wahrgenommen. Also deshalb als Druckmittel mag das irgendwie eine gewisse psychologische Wirkung entfalten können, aber nützlich ist es sicher nicht. Ich möchte noch etwas ergänzen, auch zu den Waffenlieferungen, den Beabsichtigten von Russland. Also Russland in meinen Augen übt auch Druck auf, jetzt dass eben dieses Embargo fällt gegenüber dem Iran. Ein Tag nach der Sitzung in Lausanne hat Russland bereits bekannt gegeben, die Waffen ab sofort zu liefern, denn es sei ja eh klar quasi, dass das Embargo jetzt aufgehoben würde. Obwohl natürlich man in Russland weiß, dass es da noch Widerstände geben dürfte in den Vereinigten Staaten. Aber ich denke, ich persönlich finde diesen Schritt auch begrüßenswert. Aber die Russen machen natürlich mit dieser Politik auch Druck in Bezug jetzt auf die Atomverhandlungen mit dem Iran.
Okay, und Michael, auf die Frage von Hans-Joachim Seifert.
Ja, G8, G7, ich glaube, es führte letztendlich gar keinen Weg dran vorbei. Letztendlich hat natürlich der Westen, da er von Anfang an die militärische Option ausgeschlossen hat, er hatte gar nicht viele Möglichkeiten und man hat halt eben diese Möglichkeiten, die man hatte und die jetzt nicht zu irreparablen Schäden führen, die hat man eingeführt und ich denke G8 auf G7 war so eine dieser Maßnahmen. Ich würde das nicht überbewerten, weil man muss sich auch bei den G8 musste man sich schon fragen, was soll's, da treffen sich die angeblich größten Wirtschaftsnationen der Erde. Und China ist nicht dabei. Es hätte längst G9 heißen müssen. Und deshalb haben wir ja auch G20 mittlerweile, wo wir die Schwellenländer und andere Länder mit einbeziehen. Und das scheint mir insgesamt, wenn man globalpolitische Dinge bereden möchte, das wichtigere Forum zu sein. G7 ist jetzt im alten Sinne von Schmidt und Rambouillet im Grunde genommen mehr das höchste Gremium, wo sich der Westen berät. Auch das kann nicht schaden, aber mir scheint, da diversifizieren sich gerade diese Foren Und letztendlich ist der Schaden, dass Russland da nicht mehr dabei ist, gerade wenn man in finanzpolitischer Hinsicht redet, nicht so groß. Und Russland ist bei G20 ja auch dabei.
Jens Bastian, Sie haben auch noch einen.
Ich möchte noch mal in der Frage zur Ausgangssituation zurückkommen, die wir auf dem Maidan erlebt haben, bejubelt haben, aber wo vielleicht auch eine kritische Nachfrage notwendig ist. Und das betrifft die Mitverantwortung der Europäischen Kommission, was die Auslösungsfaktoren der Entwicklung waren. Wie schätzen Sie beide diese Verantwortung ein, dass damals die Europäische Kommission mit diesem Assoziierungsabkommen an Herrn Janukowitsch im Grunde genommen eine Take-it-or-leave-it-Angebot gemacht haben und dass Sie dabei die historischen Bindungen zwischen der Ukraine und Russland völlig ignoriert haben und dabei aus meiner Sicht es ein Selbstläufer war, dass Russland das als Provokation empfinden würde.
Michael?
Ja, also zunächst mal, ich glaube, es war kein Selbstläufer, dass Russland das als Provokation empfinden würde. Denn dieses Abkommen ist mit der Ukraine nicht erst seit 2013 verhandelt worden, sondern das Abkommen war schon 2011 unterschriftsbereit und lag auf dem Tisch. Und da hat es von russischer Seite überhaupt keine Einwände gegeben. Man hat das damals mit den Russen kommuniziert, man hat sich darüber verständigt und letztendlich ging man davon aus, seit 2011, das sei schon in Ordnung und dann lief das auf Autopilot. Wenn man der EU etwas vorwerfen muss, ist, dass sie auf die vielfältigen Warnungen westlicher Diplomaten und westlicher Korrespondenten aus Moskau nicht entsprechend reagiert hat. Denn der Wandel, den ich vorhin beschrieben habe, den Putin, der innenpolitische Wandel, der sich in Moskau vollzog, und die Idee der Eurasischen Wirtschaftsunion, das hat man dann schließlich nicht entsprechend einbezogen. Und man hätte insoweit voraussehen können, dass Putin etwas anders reagieren würde, wenn man da etwas empfindsamer gewesen wäre, gegenüber diesen unguten Veränderungen in Moskau. Take it or leave it ist es nicht gewesen. Es gibt eine sehr unglückliche Äußerung von Barroso aus dem Februar 2013, wo er sagte in einem Interview, das ist ein Entweder-Oder und jetzt müsse sich die Ukraine mal entscheiden. Das war so ein Moment, wo er versuchte, auf Janukowitsch, der da vor sich hin zauderte, Druck auszuüben. Das war aber nicht das, was im Abkommen stand und das war auch nicht das, was alle Politiker der EU, vor allem Angela Merkel, immer wieder sagten, dass dieses kein Ausschlussabkommen sei, was Russland raushalten soll, sondern dass eben gerade, und das hat der Merkel auch immer wieder gesagt, dass eben gerade diese Verbindung Russlands zur Ukraine gewahrt bleiben sollten. Und insoweit, glaube ich, hat die EU, also Kommission in Form von Barroso, schlecht kommuniziert. Das hat Barroso übrigens nicht nur in dieser Frage getan. Insoweit bin ich über das Ende seiner Amtszeit recht glücklich. Das wird heute von Juncker und Tusk doch wesentlich glücklicher alles gehandhabt. Und zweitens denke ich, wenn man der EU was vorwerfen muss, ja, sie hätte sich auf die veränderten Bedingungen in Moskau etwas besser einstellen müssen. Das bedeutet nicht, dass man der Ukraine damit dann den Weg versperrt oder dass man irgendwie Russland plötzlich entgegenkommt in einer Frage, die Russland als Land nur mittelbar betrifft. Aber dass man einfach die scharfen Reaktionen aus Moskau hätte besser voraussehen müssen.
Ja, ich bin auch der Meinung, dass quasi Putin vor allem reagiert hat, weniger auf den Vertrag selbst, sondern auf die Proteste und auf die Macht dieser Proteste, dieses Aufstands auf dem Maidan. Gestört hat mich persönlich natürlich, dass beispielsweise der deutsche Außenminister, der damalige Westerwelle und westliche Politiker auf der Bühne, auf dem Maidan aufgetreten sind und in meinen Augen dann auch den Leuten Hoffnungen gemacht haben, bei denen sie haben wissen müssen, dass die Ukraine auch mit ganz, ganz großen quasi Problemen rechnen muss in einer Übergangszeit, wenn die Ukraine diesem Vertrag zustimmen würde. Das habe ich als ungünstig empfunden und psychologisch politisch-psychologisch natürlich auch als verheerendes Signal gegenüber Moskau. Wenn ich noch etwas sagen darf, jetzt vielleicht, du leitest zwar die Diskussion, aber Erich hat gesagt, die Zukunft, oder? Eben, wenn wir in die Zukunft blicken, ist mir noch ein großes Anliegen. Bei einem meiner letzten Besuche in der Ukraine, in Dnipropetrovsk, das ist das Gebiet des Oligarchen Kolomoyski, habe ich von Stellvertretern dort mehr oder weniger hinter vorgehaltener Hand gehört, dass man eigentlich gar nicht mehr Interesse habe letztlich an diesen von den Separatisten besetzten Gebieten. Und ich denke, hier müsste man kreativ jetzt nach einer Lösung suchen. Man sagt, es könnte dort eben einfach ein eingefrorener Konflikt geben oder es brauche, ich weiß nicht was, einen Marshallplan. Ich denke, hier bräuchte es jetzt im Hinblick auf die Zukunft eine sehr geschickte Politik, damit die Ukraine vielleicht ihren reformerischen Weg weitergehen kann, aber auch sich föderalisieren kann und mehr Rücksicht nimmt auch auf Anliegen von anderen Bevölkerungsgruppen, auf die Sprachvielfalt und so weiter. Und dass quasi dieser eingefrorene Konflikt nicht die ganze Entwicklung weiter blockiert. Letztlich auch die Beziehung zwischen dem Westen und Russland.
Damit es nicht zu einem Zypernproblem wird. Ja. Peter.
Ja, ich möchte noch auf eine Bemerkung von Herrn Gisling zurückkommen, die er da vorhin in einem Nebensatz eingebaut hat, wie Sie irgendwie argumentierten, und sonst müssten wir ja die Ukraine als europäischen Staat opfern. Und ich habe dann gleich ein inneres Alarmsignal gehabt und für mich gedacht, ja, letztendlich ist das Ausdruck eines gewissen hegemonialen Denkens des Westens, und ich würde mal wagen zu behaupten oder wenigstens zu fragen, ist das ein Ausdruck neuerer Entwicklung? Denn ich meine mich zu erinnern, in der Zeit, wie man über die Osterweiterung der EU diskutiert hat, ist ja schon davon gesprochen worden, ob es eines Tages auch da die Ukraine dazugehören müsse. Und damals meine ich mich zu erinnern, aber die Politologen wissen das vermutlich besser, meine ich mich zu erinnern, dass die große Mehrheit derjenigen, die eine Meinung hatten und die auch artikulierten zu dem Thema, sagten, nein, was soll das? Ukraine, das macht gar keinen Sinn. Ukraine gehört nicht zu Westeuropa, und ist das nicht vielleicht alles eben auch eine Ursache für all diese Dinge, die wir jetzt beobachten?
Also mit Opfer habe ich etwas anderes gemeint. Glauben Sie mir das, ich bin kein so hegemonialer Befürworter. Also ich habe nicht irgendwie aus EU-Sicht oder so, auch die Schweiz ist nicht Mitglied der Europäischen Union. Aber es gibt internationale Werte wie das Völkerrecht. Und ich denke, wenn quasi man gezwungen wäre, quasi diese Dinge einfach beiseite zu lassen und zu sagen, ja gut, dann werden hier halt Völkerrechte und Menschenrechte verletzt, so meinte ich, sollte quasi dieser Staat nicht geopfert werden. Und mit dem europäischen Staat wollte ich einfach sagen, das ist ein Staat irgendwo in unserer Nähe. Das war vielleicht ein bisschen ungeschickt. Ich denke, Sie haben aber vor allem auf die NATO-Osterweiterung angesprochen. Und dort hatte man den Eindruck sicher eben, dass die Ukraine wahrscheinlich kaum dazugehören müsste. Es gab auch immer wieder Umfragen, die gemacht worden sind in der Ukraine selbst. Dort in der Ukraine hat man lange von einem sogenannten Afghanistan-Syndrom gesprochen. Also die Ukrainer waren ja gezwungen, im damals sowjetischen Krieg eingreifen, in Afghanistan mitzukämpfen, und die ukrainischen Familien hatten viele Opfer. Und die haben gesagt, wenn wir der NATO beitreten würden, oder, müssten wir wieder quasi jetzt mit der ISAF beispielsweise damals wieder einrücken nach Afghanistan, das wollen wir nicht. Und deshalb hatte man eigentlich beschlossen, dass die Ukraine ein blockfreies Land sein soll. Jetzt stehen die Vorzeichen anders aufgrund der Politik Russlands, und zumindest in Kiew ist man der Ansicht, dass man gerne quasi der NATO beitreten würde.
Weitere, ja, Johanna?
Wir haben hier schon mehrfach gehört, dass Frau Merkels Rolle in dieser ganzen Geschichte sehr wichtig sei. Ich möchte dazu gerne etwas mehr erfahren. Was kann sie tun und so weiter?
Michael Thumann.
was sie tun kann, ist letztendlich einerseits zu verhindern, dass es zu einer Verschärfung des Konflikts, die womöglich dann zu einem russisch-europäischen Konflikt führen könnte, also zu einem militärischen Konflikt, diesen A zu verhindern und B gleichzeitig zu verhindern, dass Putin seine Ziele, von denen er übrigens nicht immer ganz genau weiß, welches das letztendliche Ziel ist. Ich glaube, in vielerlei Hinsicht lässt er auch den Ball einfach mal rollen und schaut, bis wohin er geht. Und Merkel ist da so eine Art, wie die, früher hat man im Fußball gesagt, der Vorstopper Europas. Sie muss halt eben gleichzeitig versuchen, ihn dort in die Schranken zu weisen. Und ich war in der letzten Zeit auf diversen Konferenzen, wo immer wieder darauf angesprochen wird von Amerikanern und von, aber auch von verschiedenen Europäern, dass Merkel sozusagen der letzte, so wurde es pointiert, der letzte Mann zwischen den europäischen Führern sei. Ob das immer so der Fall ist, ich hätte vor allem innenpolitisch an Merkel in Deutschland diverse Fragen, diverse sehr kritische Fragen, aber in der Tat, ich glaube, außenpolitisch in diesem Konflikt gelingt es ihr bisher ganz gut, die Balance da zu halten. Sie hatte vor allem, und da hatte ich sie jetzt bei der Münchner Sicherheitskonferenz gesehen, im Anfang Februar 2015, da war sie ganz stark im Kreuzfeuer der Amerikaner, interessanterweise. Auch republikanische Senatoren wie John McCain, aber auch einige demokratische, die dort aktiv und sehr aggressiv für eine Aufrüstung der Ukraine argumentierten. Eine Linie, die von der US-Administration nicht geteilt wird, aber die halt Merkel dort vorwarfen, sie würde hier ein europäisches Land im Feuer der russischen Waffen alleine lassen. Und ich glaube, das ist genau die Art von Rhetorik und eben auch, was die Lieferung von Waffen in die Ukraine angeht, wäre genauso ein Schritt, der dann halt zu einer Rutschbahn führen kann, in der man sich dann am Ende in der direkten militärischen Auseinandersetzung mit Russland befindet oder alternativ die absolute Niederlage eingestehen muss, wenn man sagt, wir antworten dann nicht schließlich, wir gehen dann nicht den nächsten Schritt, erst liefern wir Waffen und dann schließlich zeigen wir, wie die Waffen bedient werden. Und wenn das noch nicht nützt, dann muss man vielleicht reingehen. Das heißt also gerade diese Eskalation, wo Putin in der Ukraine, wie ich sagen würde, Eskalationsdominanz besitzt, gerade diese Eskalation gilt es zu verhindern und deshalb ist sie so sehr engagiert im Minsker Abkommen. Und Minsk, so schlecht wie es läuft, ist die, wie ich denke, einzig richtige Antwort auf dieses große Dilemma. Man muss sich da durchwursteln und die Russen ständig am Tisch halten und versuchen, ihnen auf diese Art und Weise mit Hilfe dann von Sanktionsdruck das Bestmögliche abzuringen. Aber es ist ganz klar, dass er natürlich in der Ukraine die Eskalationsdominanz hat, weil der Westen nicht bereit ist, mit militärischen Truppen dort einzugreifen.
Michael, bei dieser Gelegenheit, man hätte das natürlich zu Beginn tun sollen, aber wir haben einen fulminanten Auftakt gehabt mit den Bildern, ist auch sehr wichtig. Kannst du uns mal kurz erzählen, was jetzt genau deine Aufgabe ist und wo deine Kontakte sind? Ich meine nicht, welche Kontakte du hast, aber wo bist du mit dem Außenministerium oder bist du für die russische Politik oder für die Nahostpolitik zuständig? Weil wir kennen dich ja noch als Türkei- und Nahostkorrespondenten aus Istanbul. Da hat sich ja etwas getan und du sprichst ja über die Sicherheitskonferenzen. Ist das jetzt dein Thema geworden?
In meinem Büro, ich sitze ja im Berliner Büro der Zeit, das ist wir nennen das die Hauptstadtredaktion, und ich bin der diplomatische, außenpolitische Korrespondent und beschäftige mich somit mit den brennenden außenpolitischen Fragen. Und diese brennenden außenpolitischen Fragen fallen zufällig auch mit den Gebieten zusammen, in denen ich zuvor Korrespondent war. Das kann man als historisches Glück bezeichnen oder als Jedenfalls ist es, und es ist sicherlich das, was in den letzten Jahren, was sich in Istanbul und im Nahen und Mittleren Osten und davor in Russland an Erfahrung gesammelt habe, das geht jetzt natürlich in meine Arbeit ein. Und insoweit, ich reise gelegentlich mit Stadt.
Darf ich schnell etwas sagen, was ich spannend gefunden habe, was Werner gesagt hat? Er hat gesagt, ja, der Westen hätte eigentlich früher eingreifen können oder müssen. Und ich bin überhaupt kein Kriegshetzer. Und sicher, die Ukraine ist nicht Mitglied der NATO, aber die NATO hätte letztlich sagen können, wir stehen der überfallenen Ukraine im Kampf gegen irgendwelche Militaristen bei. Russen sind ja offiziell dort nicht. Und Putin hätte in dem Moment vielleicht gar nicht viel machen können, wenn quasi Truppen einfach dort diesen Nachschub zum Beispiel auch militärisch ausgeschaltet hätte. Ich könnte mir sogar vorstellen, das ist eine sehr, sehr gewagte These, dass das für Putin eine Warnung gewesen wäre, Einhalt zu gebieten und sich einfach mit der Krim abzufinden. Wenn der Westen sofort quasi auch militärisch Flagge gezeigt hätte. Jetzt weiß Putin, dass er sie nicht zeigen wird. Wir bauen die Verbindung auf.
Ja, dann haben wir doch Erich Kiesling.
Ja, es ist ein Zwischenruf, der wahrscheinlich ein bisschen verallgemeinernd empfunden wird, aber auf die Gefahr hin mache ich es eben trotzdem. Wir messen doch einfach mit zwei verschiedenen Ellen. Wir sagen notwendig, Sanktionen gegen Russland. Ich finde es ja auch. Aber habe ich je was gehört von Sanktionen gegen die Amerikaner nach dem vom Zaum gebrochenen Krieg im Irak? Habe ich je was gehört von Sanktionen gegen Israel wegen der Besetzung der palästinensischen Gebiete? Null und nichts. Und das andere Element ist dies. Mit die Krim. Natürlich, es ist ein Bruch des Völkerrechts gewesen, das schlägt keine Geiß weg, um das so zu sagen, auch wenn wir sagen können, also die Krim wurde ja eigentlich aufgrund eines Willkürakters seinerzeit von Gorbatschow wurde es halt der Krim zugeschlagen, der Ukraine zugeschlagen. Also, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, die Russen haben ja Sewastopol als militärische Basis, kann man sagen, naja, die sollen doch nicht so tun, sollen nicht so übertreiben. Aber jetzt stelle ich mir immer vor, beispielsweise Guam würde sich der Eurasischen Union anschließen, der Russen mit Kasachstan und so weiter, und dann wäre die amerikanische Basis dort wäre plötzlich unter der Oberherrschaft der Russen respektive dieser Mächte. Würden die das akzeptieren? Nie und nimmer. Und ich finde einfach, wenn man sagt, das ist Unrecht, was die tun, und so, richtig, ja, aber man muss wirklich auch so irgendwo unterschwellig wirkt es immer so, der Westen handelt immer rein. Und es ist nicht so. Und man kann es ja schon festmachen an dem, was Herr Bastian auch gesagt hat mit dem Thema, wie die EU sich verhalten hat in Bezug auf das Assoziierungsabkommen. Und wenn ich jetzt mich in die russische Seele versetzen könnte, kann ich ja nicht, aber ich kann es ja versuchen, dann ist es einfach immer wieder Nadelstiche, Nadelstiche, Nadelstiche. Einige Themen wurden angesprochen, Kosovo beispielsweise. Dann der Missbrauch des Mandates durch die NATO in Libyen. Klar können wir sagen politisch, es war vielleicht notwendig, dass die NATO über das Mandat hinausging, das die UNO damals akzeptierte, nämlich, es hieß ja, also Flugverbotszone einrichten zugunsten der Bevölkerung und also implizit war es eigentlich, dass man neutral sein sollte. Das hat die NATO schnell ausgeweitet in eine Parteinahme zugunsten der Rebellen und gegen Gaddafi. War es notwendig, war es nicht? Ich weiß es nicht, aber die Russen haben sich stillgehalten in der Annahme, die NATO hält sich ans Mandat, hat sie nicht getan. Dann haben wir das Kosovo, dann haben wir die Geschichte mit Sewastopol, wo einfach im Raum stand, dass die unter indirekte NATO-Kontrolle kommen würde. Und dann ist noch diese Raketenschild-Geschichte auch gewesen, dass man sagte, diese Raketen, die wieder aufstehen in der Nähe der russischen Grenze, das ist natürlich gegen Iran. Die Iraner, die wollen ja Raketen über Europa schießen. Großartige Erfindungen. Aber wirklich nur Erfindungen. Und dass das einfach mal irgendwo im Rahmen dieser nationalistischen Grundstimmung in Russland sozusagen das Fass zum Überlaufen brachte, erstaunt mich eigentlich nicht, ohne dass ich es gut heiße.
Also Sewastopol, das ist etwas, was mich sehr beschäftigt hat. Man hat in diesen Tagen der Krim-Annexion ja immer über ein Sprachengesetz diskutiert, das nie in Kraft gesetzt wurde. Aber gleichzeitig mit der Diskussion über dieses Sprachengesetz ist im damals neu gewählten im Parlament in Kiew auch darüber diskutiert worden, den Mietvertrag von Sewastopol als Kriegshafen für die Russen zu kündigen. Und das wäre natürlich, das ist die Bedrohung gewesen, die immer zu wenig eigentlich in den Mittelpunkt der Berichterstattung vieler Medien gestellt worden ist, in meinen Augen.
Nehmen an, die fünfte Flotte, die da unten liegt, da im Persischen Golf, würde plötzlich, würde man sagen, die dürfen nicht mehr da sein. Amerikaner müssen weg. Ich möchte noch sehen, was die tun. Einfach abziehen würden sie sicher nicht.
Ich denke, dass also der Michael ist jetzt, macht nochmal Neustart, ist irgendetwas da schief gegangen, wir suchen noch. Also ich habe noch eine Frage, vielleicht, ich weiß nicht, ob Michael mich hört jetzt. Sehr gut, dann können wir die Antwort, können wir auch so einzeln. Ich möchte, wir haben gestern einen sehr interessanten Beitrag von Rainer Herrmann, wieso komme ich immer mit Rainer? Ich entweder Rainer Herrmann gehabt über die neue Lage auf dem Energiemarkt. Und die Prognose lautete, womöglich müssen wir auch weiterhin mit einem Preis unter $60 rechnen für das Öl. Und das wäre für die Produktion in Russland viel zu wenig. Ich möchte dich fragen, Michael, und ich werde dann gleich das Mikrofon an das Handy halten. Kann Russland mit diesen niedrigen Preisen überhaupt überleben? Jetzt geht Skype wieder, ja?
Ich denke, dass das ist halt eben für Russland eine riesige Belastung. Und diese riesige Belastung hat sich halt darin niedergeschlagen, dass zum einen Teil halt eben konkret Dollareinnahmen fehlen. Und das hat die russische Regierung dadurch teilweise wettmachen können, dass sie den Rubelkurs frei flottieren ließ und der Rubel abstürzte und dadurch die Ausgaben innerhalb Russlands für die Regierung absanken. Sie konnten mit dieser Maßnahme, und das kann man auch noch eine ganze Weile weitertreiben, mit dieser Maßnahme konnten sie sozusagen sicherstellen, dass die Reserven nicht zu schnell aufgebraucht werden. Russland hatte Devisenreserven von deutlich über 500 Milliarden Dollar vor anderthalb Jahren. Diese Devisenreserven sind jetzt, je nachdem, welche Berechnung man anlegt, auf etwa die Hälfte geschrumpft. Und Russland scheint sich aus diesen Töpfen zu bedienen, um halt eben die Unterdeckung gegenwärtig auszugleichen. Zugleich muss man aber sagen, Russland ist im Gegensatz zu früher in den 90er Jahren nicht mehr so stark auslandsverschuldet. Die Auslandsschulden hat Putin abgebaut, systematisch, um, wie er sagte, größere Souveränität zu erreichen. Und das erweist sich heute auch als ein sehr kluger Schritt. Denn sonst wäre das eben ein zusätzliches Druckmittel auf Russland. Und insoweit, ich denke, sie können noch eine Weile so weiter wursteln. Aber es gibt Ökonomen, die sagen, noch 1 bis 2 Jahre und dann sei Schluss. Dann müsste man entweder Auslandskredite aufnehmen oder man muss halt eben in Russland den Gürtel extrem enger schnallen, wie in den 90er Jahren, die Löhne nicht mehr rechtzeitig auszahlen und so weiter und so fort. Das heißt also, Putin spielt, glaube ich, derzeit tatsächlich so, dass er sehr stark hofft, dass die Ölpreise steigen. Und und da gebe ich Rainer Herrmann recht, wenn man alle Indikatoren anlegt, es ist nicht zu erwarten, dass sie wieder über 100 gehen. Sie können vielleicht mal auf 80 gehen, je nachdem, wie die Ölspekulation derzeit, aber die guten alten Zeiten werden so schnell nicht wiederkommen.
Und Peter Giesling, kann Putin damit leben?
Er hat sich darauf eingerichtet, im Budget für dieses und das kommende Jahr, in meinen Augen, mit einem Barrelpreis von $50 bis $60. Aber interessant auch, Russland unterstützt ja eben quasi das Ende des Embargos des Irans. Aber natürlich, wenn der Iran auch noch wieder Öl liefert, in größerem Stil, auch das bedroht natürlich quasi letztlich diese Einkünfte, die hofften in Russland. Also die Situation sieht schlecht aus im Moment, wirklich wegen des Öls, aber insbesondere auch wegen des wirtschaftlichen Niedergangs. Also allein dort, wo ich wohne, zum Beispiel die kleinen und mittleren Betriebe, ich kann jede Woche beobachten, wie irgendein Büro wirklich schließt im Moment. Und es gibt immer mehr Leute im Moment, die ihre Stellen verlieren. Nicht beim Staat, bei den großen Organisationen wie Gazprom oder so, aber auch die staatlichen Mitarbeiter, beispielsweise der Stadt Moskau, und das sind mehrere Tausende, die haben auch eine Einkommenseinbuße jetzt hinnehmen müssen von 10%. Also man ist schon auf Sparkurs und versucht auch die Leute irgendwie bei der Stange zu halten, indem man sagt, wir haben schwere Zeiten und es werden wieder bessere kommen. Aber die sind im Moment nicht in Sicht. Wegen des Öl, also des Rohstoffpreises, aber eben auch wegen der fehlenden wirtschaftlichen Diversifizierung und Modernisierung in Russland.
Also dann sind die Hoffnungen Griechenlands auf russisches Geld vielleicht etwas übertrieben. Ich möchte noch eine letzte Runde in die Runde werfen, und Jost Wirz hat sich gemeldet und Amalia nachher.
Wenn man diesen Gesprächen folgt, kriegt man den Eindruck, dass es ein Synonym gibt, Putin gleich Russland. Das heißt, er ist absoluter Alleinherrscher. Und eine Opposition ist weder sichtbar noch denkbar für den Moment. Das ist ja furchtbar, diese Perspektive.
Ich kann nur sagen, ja, so ist es.
Michael?
Ja, so ist es. Das Furchtbare daran ist, dass er in der Tat Opposition systematisch in den letzten Jahren ausgeräumt hat. Es gibt nach wie vor Opposition, aber die ist halt sehr stark eingeschüchtert. Die große Frage ist, wer könnte ihm womöglich nachfolgen oder was passiert, wenn irgendwas mal mit Putin sein sollte? Und es kursieren da ja immer alle möglichen Gerüchte. Aber rein die theoretische Frage ist interessant. Was ich derzeit glaube, wenn die Lage sich nicht allzu sehr verschlechtert, ist, dass der Apparat in der Lage wäre, einen neuen Putin zu produzieren. Denn man muss ja immer davon ausgehen, Putin ist selber auch ein Produkt. Als der Mann da 1999 im August uns präsentiert wurde, weiß ich noch, als Korrespondent damals, war der Putin war der absolute Nobody. Ein ganz grauer Bürokrat, der dann halt eben tatsächlich von den Polittechnologen, so heißt es so schön in Russland, damals zu dem Putin gemacht wurde, den wir heute kennen. Und ich glaube, das könnte auch durchaus mit einem anderen gelingen, vorausgesetzt, man hat gerade einen kleinen, beherrschbaren, siegreichen Krieg, den man mit diesem neuen Präsidenten durchführen kann, und man hat dann auch einen wirtschaftlichen Aufschwung, dass man einfach ein bisschen Ergebnisse zeigen kann. Also Putin 2 ist möglich, was auch keine gute Nachricht ist, aber Russland wird nicht untergehen.
Amalia, mit dem Mikrofon.
Hallo Michael, danke für das sehr interessante Gespräch. Eine Frage an beiden: Hält ihr die Eurasische Union überhaupt überlebensfähig oder ist das nur so ein Geist oder
Gespräch? Michael?
Es gibt eine richtige Organisation. Es gibt Viktor Christenko, der Vorsitzende, ein ehemaliger, wenn ich mich recht entsinne, Ministerpräsident sogar, der Vorsitzende ist. Es gibt regelmäßige Sitzungen. Aber das allein macht es eben noch nicht. Die Frage ist, da jetzt mehrere Staaten auf der Wunschliste fehlen, wie vor allem die Ukraine eben, ist die Frage, wie sinnvoll ist so eine Eurasische Wirtschaftsunion, wenn man allein mit Belarus, Kasachstan zusammensitzt. Die Ukraine wäre eigentlich der wichtigste Bestandteil. Aber ich gehe einfach davon aus, dass schon aus Prestigegründen Putin alles daran setzen wird, diese Wirtschaftsunion, Eurasische Wirtschaftsunion, so lange wie möglich weiter existieren zu lassen, schon allein, um die Niederlage nicht einstehen zu müssen.
Ich denke auch, die Eurasische Union wird bestehen bleiben. Es gibt beispielsweise auch die GUS, die Gemeinschaft unabhängiger Staaten letztlich, die eigentlich nur das Erbe verwaltet. Und zu dieser Eurasischen Union gehört natürlich demnächst auch Kirgisistan. Armenien hat auch entschieden, eben dazu zu gehören. Ich denke, das funktioniert. Interessant wird sein, wie sich wirtschaftlich wichtige Länder innerhalb dieser Eurasischen Wirtschaftsunion verhalten. Beispielsweise Kasachstan versucht eben auch quasi so besonders gute Beziehungen wiederherzustellen zu den Vereinigten Staaten von Amerika oder zu China. Das heißt, es wird nie einfach einen einheitlichen Block geben dieser Eurasischen Wirtschaftsunion, sondern ich denke, das wird irgendwie auch ein bisschen lockeres Gebilde sein, aber das doch irgendwie weiter existieren wird. In Bezug auf den Kreml wollte ich noch sagen, einerseits gibt es diese Opposition, die einfach unterdrückt wird. Es gibt auch Machtkämpfe im Kreml selbst. Churchill hat mal quasi mit Blick auf die früheren Zeiten vom Kampf unter dem Teppich gesprochen. Quasi man sieht quasi, wo die Hunde quasi durchgehen, aber man weiß nicht, welcher Hund welchen im Moment beißt. Und ich möchte nur sagen, ich bin ganz auch einverstanden mit Matthias Thumann, dass eben ein zweiter Putin uns drohen würde, also wieder ein beispielsweise der Chef des russischen Ermittlungskomitees oder so, aber es ist in meinen Augen schon praktisch gar nicht denkbar, dass irgendein Oppositionspolitiker jetzt in die Lage versetzt würde, Wahlen zu gewinnen und Putin zu ersetzen.
Also schon wegputschen, mit ja. anderen Worten. Inga und dann Peter nochmal. Entschuldigung.
Auch von mir, hallo Michael.
Hallo.
Ich würde gerne auch in die Außenpolitik gehen, aber ein bisschen weiter weg, nicht von der Ukraine weg Richtung Syrien. Es wird viel darüber spekuliert, dass sollte es das Abkommen mit Iran geben, dass dann auch Russland seine Politik ändern könnte gegenüber Assad. Auch der Iran, dass es eine Belastung ist für beide Länder, Assad eigentlich, und dass sie dann Assad fallen lassen könnten. Gibt es dafür irgendwelche Anzeichen in Moskau, dass da was dran ist? Oder ist es eine der weiteren Spekulationen, die sich dann in Luft auflöst?
Das ist jetzt allerdings schon wieder 2 Wochen her, mit Vitali Naumkin gesprochen. Das ist einer der führenden russischen Nahostwissenschaftler. Und der ist auch mal gut vernetzt im Kreml und fragte ihn auch genau danach. Und er sagte, also es gibt eigentlich bisher keine Anzeichen, dass man sich abwenden würde von Assad. Aber man sieht halt, dass es Assad nicht gut geht. Und man sieht, dass man da womöglich auf jemanden setzt, der vielleicht irgendwann nicht mehr da ist. Und insoweit loten sie jetzt einfach, das ist das, was ich vorhin sagte, aber das ist jetzt wieder meine Interpretation, dass sie eben wirklich ausloten, welche anderen Möglichkeiten es gibt. Aber zum regelrechten Abwenden, ich glaube, sie werden noch eine Weile zu ihm stehen, einfach auch damit klar ist, dass man sich auf Russland verlassen kann. Das ist so eine Nachricht, das ist etwas, was sie, glaube ich, auch im Vergleich zu den Amerikanern deutlich machen wollen. Also jetzt etwa im Wettlauf um Ägypten, ja, wer ist netter zu Sisi? Die Amerikaner sind ja von ihrer kritischen Politik gegenüber Sisi abgegangen. Gleichwohl haben die Russen einfach in Ägypten einen eindeutigen Sympathievorteil, weil der Sisi wurde schon 2-mal nach Russland eingeladen, auch als Präsident schon. Er war da deutlich vor Washington und jetzt vor seiner Europareise Anfang Juni. Das heißt also, man will auch in Ägypten sagen, wir lassen dann die Leute nicht einfach mal eben schnell fallen. Das muss man durchaus im Hinterkopf haben, denn das ist ja der Vorwurf, den die Autokraten im Nahen und Mittleren Osten den Amerikanern machen. Ihr habt damals gleich den Mubarak fallen lassen und so wollen die Russen halt nicht dastehen. Insoweit werden sie da vorsichtig taktieren, aber sie merken schon, dass was nicht gut läuft mit Assad.
Eine letzte Frage von Peter Waschi.
Wenn ich unsere Referenten vorhin richtig verstanden habe, so glaubt ihr,
dass die Motivation von Putin mehr innenpolitische Ursachen hat als außenpolitische für sein Handeln? Wenn dem so ist, nach dem, was ich jetzt gerade gehört habe, die gravierenden Auswirkungen der Devisenposition aufgrund von Ölpreis und ähnlichen Dingen und Gürtel enger schnallen und es wird immer schwieriger, müsste man ja sagen, ja, okay, aber würde das nicht den Westen eher zwingen, eben gerade wieder eine bessere Dialogplattform zu finden, außer die Idee hinter der westlichen Politik sei schlicht und einfach ein Regime-Change. Weil, wenn ich das richtig gehört habe, ist der dominante Einflussfaktor für Putin die innenpolitische Entwicklung.
In Bezug auf die Ukraine-Krise haben wir, denke ich, das so vor allem gesehen. Ja. Und die Sanktionen, da kann man sagen, haben vielleicht verschiedene Leute gesagt, ja, wenn wir die Sanktionen quasi erlassen, dann kommt Russland an den Strudel und das könnte quasi dem Putin quasi das Fundament ziehen. Aber man ist in meinen Augen im Westen durchaus in der Lage zu sehen, dass das nicht so einfach der Fall sein würde.
Ja, ich würde allmählich jetzt die Runde hier abschließen. Michael, du hast in einer deiner Antworten im Hinblick auf die EU gesagt, die EU hat nicht genügend auf die Korrespondenten gehört. Also wenn ich jetzt das gehört habe, was ich hier heute, ich kann dem nur anschließen. Also wenn man Peter Giesling und Michael Thumann etwas besser zuhören würde, und ich hoffe, dass wir das zukünftig tun, aber ich weiß auch, es ist illusorisch, weil die Politiker hören nicht auf uns, aber es wäre dennoch sehr gut. Aber ich möchte dich ganz, ganz herzlich bedanken, dass du zugeschaltet werden konntest, und zwar im zweiten Durchgang sogar war der Ton noch viel besser, also nur für die Zukunft. Aber für die Zukunft hoffe ich natürlich, dass wir dich nächstes Jahr wieder bei unserer Runde dabei haben werden. Ganz herzlichen Dank nach Hamburg.